schon am Telefon gedacht, das müsste irgendwie anders tönen hier vom Dialekt, aber das fühlt sich heimelig an.
Ja, das ist typisch Urschaffhauser. Ja, nein, wir wollen natürlich den Leuten nicht auf den Fuß schalten. Aber was ich dir möchte sagen ist, take it easy, sie verstehen ihn. Also habe ich das Gefühl.
Sehr gut. Ja. Sonst einfach bemerkbar machen, falls man mich nicht würde verstehen.
Ja, erzähl doch du von dir, Graziella, wer bist du?
Genau, also mein Name ist Graziella Rogers. Das ist sowieso eine komische Kombination, der Name. Mein Papi war Flüchtling aus Sri Lanka, in die Schweiz gekommen, Anfang der 80er Jahre, und hat meine Mami hier kennengelernt, also so ein Mischling. Ich bin in Biel geboren und bin seit fast 6 Jahren geheiratet. Und ja, das bin ich, die Person bin ich. Arbeite bei AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Genau, in der Kommunikation, das ist das, was ich mache, ist alles, was mit Berichten zu tun hat, Berichten verfassen, Homepage, Facebook, Events, also alles, was so gegen raus geht von dem, was wir in unseren Projekten arbeiten.
Danke vielmals. Ja, genau, du bist ja auch da. Wegen AVC, wegen dem Reach, uns das näher zu bringen. Mega schön, aber das Schöne ist ja, du hast ja auch eine Geschichte. Du bist nicht nur da wegen AVC, sondern du hast auch eine ganz persönliche Geschichte. Und wenn man die googelt, ja, dann kann man irgendwelche Schweizer Illustrierten von 2009 SRF irgendwie Sachen vom Blick oder von Jesus.ch, aber es kommen ganz viele so öffentliche Sachen. Du bist mal Miss. Genau, du bist natürlich immer noch Miss. Sorry, ja.
Nein. Ich bin eine Misses jetzt.
Dann sagt man auch Misses.
Ja. Nein, ich war Miss Earth Schweiz 2009. Das ist schon eine Ewigkeit her. Ich habe mich dann zu diesem Titel oder angemeldet für die Wahl. Zum einen, weil mich das ganze Thema Schönheit und Mode immer sehr interessiert hat. Und zum anderen, weil das so ein Titel ist, der eine Möglichkeit gibt, eben etwas Gutes zu tun. Also es ist etwas, was mich immer beschäftigt hat, die Familie von meinem Papi zu sehen, in Sri Lanka, wie das sie leben, was ihre Herausforderungen sind. Das hat mich immer dazu getrieben, ja, der Drang und der Wunsch immer gehabt, etwas Gutes zu tun. Und der Titel hat so eine Plattform gegeben, ein Jahr lang können Leute zu erreichen und Geld sammeln für bestimmte Projekte. Das sind auch verschiedene so ein bisschen Botschafterrollen, die ich übernehmen durfte, für ein Rotes Kreuz, für Greenpeace, für verschiedene Organisationen, und dort dürfen gut zu tun. Unter anderem.
Unter anderem, ja, bei mir so geht es ja um Schönheit. Es hat ja auch mit Schönheit zu tun, mit irgendwie Selbstannahme. Erzähl uns etwas zu diesem Thema über dich.
Ja, es ist noch lustig, weil ich das Gefühl habe, dass man je tiefer, dass man so in das Business reinkommt, desto schwieriger wird es, sich selber zu bleiben. Ich habe auch mit dem gekämpft. Ich habe zwar überall die Auftritte gehabt und bei diesen Leuten begegnet, bin aber innerlich sehr, sehr unsicher gewesen. Das Thema Vergleichen ist für mich sehr stark geworden. Man ist immer neu an ein Shooting oder an eine Modeshow hergekommen und hat sofort oder ich habe sofort geschaut, okay, durch das, dass ich eigentlich nicht ein Modelmass habe, gar nicht, nicht im Entferntesten. Ich habe dann knapp 8 Kilo weniger gewogen als jetzt und bin noch lange nicht Modelmass gewesen. Und dann kommt man sich auch immer ein bisschen doof vor. Ich habe immer gesagt, ich bin zu klein und zu dick im Vergleich zu diesen Models. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Und ich war froh, dass ich dort ein Umfeld hatte, eine Gemeinde, eine Familie hatte, die mich wirklich gestärkt hat, die mich hat ermutigt, hat geholfen, aber dann auch wieder am Boden runtergezogen, wenn ich mal irgendwie das Gefühl hatte, ich sei jetzt besonders cool oder so. Also ich hatte dort wirklich ein gesundes Umfeld gehabt, und mir geholfen, stabil zu bleiben und auch die Beziehung mit Gott regelmässig zu pflegen.
Ja, gib uns doch einen Tipp, einfach sich selber schön zu finden, also sich selbst an Amt zu haben. Weißt du, du hast das alles durch viel erlebt. Du sagst, es ist ja tiefer, dass man in das Business hineinkommt, desto schwieriger ist es nachher auch noch, sich selber schön zu finden. Und wie hast du das gemacht? Gib uns einen Tipp. Genau. Also, das ist sicher etwas, wo uns Menschen immer schwer fällt, oder? Euch Spiegel zu und sagen, hey, mal, es ist gut, so wie ich bin.
Ja, also ich würde sagen, mein Nummer 1 Tipp jetzt so aus dem Leben raus ist, Facebook, Insta, Snapchat mal durchzuschauen und zu schauen, was tut mir gut und was nicht. Das ist etwas, was ich für mich immer wieder mache. Ich bin sehr Fitness interessiert und ich habe sehr viele so, Fitness-Sportler, Sportlerinnen vor allem abonniert und irgendwann ist gemerkt, dass es mir einfach nicht gut tut und habe alles deabonniert, was ich irgendwie herausgefunden habe oder wo ich merke, ich gehe das anschauen und ich fange sofort an, mich zu vergleichen oder ich fange sofort an, unzufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und wir sind uns wirklich nicht bewusst, wie viel Fake ist. Wir sehen es zwar immer wieder, man hört so ein klein, aber das ist wirklich gelogen, was die Bilder erzählen. Und durch das, dass es Bilder sind, ist es für uns so klar, dass das ist echt. Auch wenn wir es im Kopf wissen, im Hintergedanken bleiben die Bilder eben drin. Und ich möchte euch einfach das nochmal sagen, ich war selber in diesem Business, ich habe Fotos, wo ich wirklich mich selber nicht erkenne, wo ich so modelliert bin mit Photoshop, das ist nicht real, das sind auch nicht erstrebenswerte Ziele. Gerade die Models, die man sieht, oder die Kim Kardashians und was auch immer, das sind Leute, die führen einen Lebensstil, der weder sie noch ihr Umfeld glücklich macht. Das ist wirklich nicht etwas, was man möchte, sein oder haben, auch wenn man das irgendwie das Gefühl hat. Und mein Tipp ist einfach, alles wegzutun, was mir nicht gut tut, alles wegzutun, wo ich merke, es löst in mir Gedanken aus, wo weder für mich noch für mein Umfeld gesund sind.
Danke vielmals, sehr klar. Ja, okay, Applaus, ja, genau. Jetzt eine andere Frage, möchtest du etwas trinken?
Ja, genau.
Du kannst etwas einschenken. Du kannst mir aber gleich jetzt noch sagen, du bist ja jetzt bei AVC und bist jetzt bei AVC da. Und vorher warst du in diesem Model-Business und das ist doch gleich irgendwo eine Spannweite. Klar, du hast ja da etwas Soziales gemacht. Man hat schon erzählt, im Model-Business hast du schon Geld sammeln und so. Aber gleich ist es schon noch etwas anderes, dass du jetzt dort schaffst. Wie kommt das?
Das ist eine gute Frage. Also, das eine ist sicher, dass ich vom Mensch her, ich bin selber in einer christlichen Familie gross geworden. Ich habe irgendwie gemerkt, wie viel Leere das rum ist. Ich selber hatte das Gefühl, ich bin leerer geworden, je mehr dass ich mit dem zu tun hatte. Ich persönlich, es gibt Leute, die haben den Auftrag für das Business, ich habe ihn nicht. Und ich bin nachher so in eine Sinnkrise gekommen, wie man das, ist noch nicht ganz Midlife-Crisis, Early-Life-Crisis. Und habe irgendwie Gott gefragt, hey, was möchtest du mit mir? Und das war noch spannend, weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte Gott mein ganzes Leben hergeben. Und habe das auch einmal so in einem Moment gesagt. Und das hat Gott ernst genommen. Ich bin nachher nach meiner Karriere wieder in McDonald's gelandet, habe dort gearbeitet. Das scheint sehr lustig, aber so als Ex-Miss in der Heimatstadt in McDonald's zu arbeiten, angeschrieben mit dem Namen, das ist wirklich so für mich ein persönlicher Lowpoint gsi. Ja, wirklich alles, was an Stolz sich angewachsen hat in dieser Zeit, dürfen verlieren. Es ist manchmal einfacher und manchmal schwieriger, gerade wenn Leute sich kommen, die ich kennt habe, Leute, die mich kennt haben, hat es wirklich Situationen gegeben, wo ich dürfen einfach alles lassen, was ich bin, sondern was ich gemacht habe, was ich erreicht habe. Und das war nicht eine lange Zeit, aber es war für mich wirklich ganz, ganz eine schwierige Zeit. Und irgendwie ist der Moment gekommen, wo wahrscheinlich das wo ich wie alles abgelegt habe, was noch da war. Und dann hat sich die Möglichkeit aufgetan von AVC. Ich bin dort nachher so über Umwege dazugekommen und habe mich dort beworben. Und vom Moment an, wo ich ein Bewerbungsschreiben geschickt habe, bis ich angefangen habe, sind nicht einmal 5 Tage vorbeigegangen. Also ich habe aus Nepal ein E-Mail bekommen, ich konnte mich am Montag vorstellen und am Freitag konnte ich anfangen. Also das ist wirklich sehr, sehr schnell gegangen. Aber ich habe wie gemerkt, dass ich das gebraucht habe, die Phase, das abzulegen, was sich in meinem Kopf oder in meinem Herz aufgebaut hat, was irgendwie nicht Gott dient, für das ich parat bin. Und ich bin jetzt in diesem Werk, wo unglaublich viele super coole Leute an der Front arbeiten, dort, wo die Hotspots sind im Moment. Und die dürfen zu unterstützen mit meiner Arbeit im Büro. Das ist ein Privileg. Ich bin einfach happy, dass Gott mit mir diesen Weg gegangen ist und dass ich so wirklich hat ankommen durfte. Ich habe wirklich das erste Mal das Gefühl in meinem Leben, ich sei vom Job her ankommen.
Mega, mega schön. Ja. Kommen wir doch eigentlich gerade zu AVC und auch aus dem zweiten Grund, auch, warum du da bist. Du hast noch ruhig 20 Minuten Zeit, für über AVC zu reden. Ihr habt gestern der AVC...
So ein Jahresevent haben wir, ja, genau. Genau, wo wir unseren Spender oder Interessierten berichtet haben darüber, was läuft. Ich habe einen Clip da. Ich würde den gerne am Anfang zeigen, einfach für mal so ein Overview zu geben, dass ihr überhaupt mal seht, was wir so machen, in welchem Bereich das wir arbeiten. Genau, also der Clip gibt so ein einen Überblick über wo und wie das wir arbeiten. Wir haben eigentlich drei Aufgabenbereiche, die verfolgten Christen. Wir haben aber auch reguläre soziale Projekte wie Tagesstätten, Waisenhäuser, Schulen, Ernährungsprogramme, medizinische Hilfe. Und der dritte Bereich ist Christus bekannt machen. Also wir haben auch missionarische Projekte, wobei das bei uns immer so ein bisschen Hand in Hand geht. Ja, wir leben in einer extrem spannenden Zeit, in einer angespannten Zeit vielleicht. Ist vielleicht das bessere Wort. Wir hören jeden Tag von Anschlägen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, vielen Christen, aber auch vielen Schweizer im Allgemeinen, sage ich jetzt mal so, wenn es zum Thema Islam kommt, dann wird so die Schlinge um den Hals ein bisschen enger. Es kommt so ein leichtes Unbehagen auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal ähnlich, wenn ich mich dabei ertappe. Der Islam, der ist am Wachsen, oder? Der ist am Kommen auf Europa. Der übernimmt uns. News. Es ist nicht so. Der Islam ist am Zerfallen. Das können wir wirklich so sagen. Es hat nie in der Geschichte der Menschheit so viele Muslime gegeben, die zu Jesus sind gekommen. Es hat nie in der Geschichte der Menschheit so viele muslimische unerreichte Orte gegeben, die Zugang bekommen zu der Bibel. Es ist wirklich, die Einzigen, die es noch nicht gemerkt haben, sind die Christen. Die Muslime selber, die wissen es. Wir haben im Iran zum Beispiel, das ist ein offenes Land gsi lang. Das hat Missionare gegeben, die haben tolle Arbeit gemacht. Es hat Kirchen gegeben und Schulen und Mittagstische und alles. In dieser ganzen Zeit von diesen Missionaren, die dort gewohnt haben, kann man sagen, hat man etwa von 40 getauften Christen gewusst. Die nicht geborene Christen sind, also Konvertiten. 40. Nach jahrelanger Arbeit. Und nachher ist der ganze Umsturz gekommen. Man hat die Christen und Missionare rausschiessen aus dem Land, man hat Kirchen zutun, man hat Bibeln verboten, verbrannt, tonnenweise Bibeln verbrannt. Heute ist der Iran die schnellst wachsende Kirche auf der Welt. Das sind 6 oder 8 Millionen Christen im Moment im Iran, wo man weiss, die sind im Untergrund. Das sind wahrscheinlich noch viel mehr Dunkelziffern. In Afghanistan gibt es 100'000 Christen, die man davon weiss, die man namentlich kennt, die sich heilen dürfen. In Afghanistan. Das Land, wo geschlossenes Land. Das sind Länder, die Todesstrafe haben für Konvertiten. Also jeder von diesen Christen, der sich bekehrt, jeder von diesen Muslimen, die machen das nicht zum Spass. Das ist nicht mal so ein Happy Feeling, komm, das probieren wir jetzt auch mal aus. Die wissen genau, wenn ich diesen Schritt mache, dann riskiere ich mein Leben. Ich riskiere mein soziales Leben, ich riskiere meinen Job, ich riskiere mein Leben. Es kann sein, dass ich ins Gefängnis muss, es kann sein, dass ich gehängt werde. Die Einzigen, die Angst haben, sind die Christen. Die Einzigen, die Angst haben, sind wir, die Schweizer oder die Europäer. Wir haben das Gefühl, der Islam kommt und überrennt uns. Nein, der Islam ist am Boden. Wir haben die Möglichkeit, als AVC bekommen, genau durch das, durch die Situation, im Nahen Osten zu arbeiten. Wir haben einen Projektleiter gefunden, der sich so durchgekämpft, eigentlich mit der Zielgerade auf Raqqa rein, einer, der sagt, ich mache keinen Halt, wo es schon eine Kirche gibt. Jedem Dorf, wo es eine Kirche gibt, jedem Dorf, wo ich weiss, dort hat es einen Christ, gehe ich weiter, ich gehe dort her, wo niemand hergeht. Weil ich will, dass Jesus wiederkommt und Jesus kommt erst wieder, wenn wir alle unerreichten Völker erreicht haben. Und es gibt noch Haufen, die noch nie gehört von Jesus. Und ich würde euch gerne einen Clip zeigen aus Kobane. Das ist eine Stadt an der türkisch-syrischen Grenze, gerade auf der syrischen Seite, im Kurdistan eigentlich. Das war eine christliche Stadt, ein christliches Gebiet. 1915 kam das Osmanische Reich. Dort hat es ein Gemetzel gegeben, hat alle Christen brutal umgebracht. Die Frauen und Kinder sind Sklaven geworden. Wenn man in die Stadt geht, sieht man immer noch die alten Frauen, die hier so ein Kreuz tätowiert. Das ist das Zeichen, dass sie Sklavinnen waren. Und heute haben wir die Möglichkeit, kommt der Bürgermeister aus diesem Ort und sagt, kommt, ihr seid Christen, bitte, ich schenke euch Land. Baut eine Kirche, baut eine Schule. Weil seit der Gott von euch ist gegangen vor 100 Jahren, mit euch Christen, ist auch der Segen von diesem Gott gegangen. Es gibt kein Wasser und seit 100 Jahren haben wir hier Krieg und die Menschen werden ausgerottet und abgemetzelt. Bitte kommt zurück und bringt den Segen zurück. Vor ein paar Monaten haben unsere Mitarbeiter eine Schule gebaut, angefangen zu bauen. Das ist ihre Wüste. Das ist wirklich ihre Wüste. Und die haben angefangen zu bauen. Und in 2 Meter Tiefe haben sie einen Untergrund Fluss gefunden. Wasser. Und jeder, das klingt jetzt für uns so ja, cool, aber jeder dort weiss, da musst du mindestens 150 Meter in den Boden runter, für das du vielleicht Wasser finden würdest. Und der Bürgermeister sagt, öffentlich vor allen Leuten, ein muslimischer Bürgermeister sagt, das ist, weil ihr seid zurückgekommen und mit euch der Segen von Gott. Und ich möchte euch gerne den Clip zeigen mit diesen Bildern von der Arbeit in Kobane.
Nach der Befreiung der zerstörten syrischen Grenzstadt Kobane vom IS kehren tausende Flüchtlinge aus der Türkei in ihre Heimat zurück. AVC unterstützt die Flüchtlinge in der Wiederansiedlung und errichtet eine Bäckerei mit einer Verarbeitungskapazität von 20 Tonnen Mehl täglich. Doch die Versorgung der Stadt ist über Monate blockiert. Ein erster AVC-Transport erreicht vom Irak aus Kobane, nachdem er von der türkischen Grenze aus beschossen und vom IS angegriffen worden ist. Die Bevölkerung kann jetzt mit Nahrungsmitteln versorgt werden und die Bäckerei mit Mehl. Die begeistert zelebrierte Einweihung der Bäckerei wird im kurdischen Fernsehen übertragen. Weil Jesus sagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, enthält die Brotverpackung einen Link zu einer kurdischen Online-Bibel. Das AVC-Bauteam hat sich daran gemacht, Schulgebäude zu renovieren. Bei einer Bohrung ist es überraschend auf sauberes Wasser gestoßen, mit dem jetzt die Menschen der Umgebung versorgt werden können. Dies, nachdem der muslimische Bürgermeister vor Beginn unserer Arbeit in Kobane gesagt hatte, seit der Zerstörung der letzten Kirche vor 100 Jahren ist der Segen weg. Selbst der Fluss ist ausgetrocknet. Kommt, baut eine Kirche und eine christliche Schule. Die Reaktion der muslimischen Bevölkerung auf das Wasser, der Segen ist zurück durch den Gott der Christen.
Genau, unsere Mitarbeiter vor Ort, das sind für mich so Helden, dass sie wirklich Leute, wir haben sie da gesehen, sie sind meistens verpixelt, wir haben selten Gesichter, das sind Konvertiten, die ihr Leben aufs Spiel setzen. Und sie sind immer dort, wo es brennt. Sie sind wirklich dort, wo sie das Gefühl haben, dort wo Gott sie haben. Sie sind im Moment mit einer fahrbaren Klinik 5 Kilometer außerhalb von Raqqa. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr habt den Namen schon mal gehört. Das ist die IS Hochburg. Das ist eigentlich von innen ausgerufen als Hauptstadt von dem islamischen Staat, den sie sich wünschen. Die Kämpfe sind heftig, die haben erst gerade wieder angefangen. Und die Leute, die sind dort, die mit dieser Klinik unterwegs, so nah am Geschehen wie möglich. Unterwegs sind wir mit kurdischen Kämpferinnen bewacht. Also das ist wirklich dort nicht mehr einfach nur ein nettes soziales Projekt. Die sind dort mit bewaffneten Frauen unterwegs. Meistens Frauen. Das ist noch so ein spannender Hint. Für die, die es einfach interessiert, für einen IS-Kämpfer ist es eigentlich das Schlimmste, was ihm passieren kann, dass er von einer Frau umgebracht wird, weil der kommt er nicht in den Himmel. Er hat das ist bei ihnen so, ein IS-Kämpfer, der zieht die heilige Krieg, für in den Himmel zu kommen. Wenn er aber von einer Frau dabei umgebracht wird, dann wird ihm leider der Zugang zum Himmel verwehrt. Und genau darum haben die IS-Kämpfer so Angst und tun eigentlich alles dazu, dass sie nicht von so einer Frau angegriffen werden. Und darum haben die noch so einen speziellen Respekt dort in diesem Gebiet. Das sind sehr viele auch europäische Kurdinnen, die zurückgehen dort, eigentlich an dieser Front gehen kämpfen. Und die farbige Klinik, die wird von diesen Frauen eigentlich bewacht. Gerade vor ein paar Wochen sind zwei verschleierte Frauen kommen, aber die IS, kurdischen Frauen, die haben das sowieso sofort gemerkt und sind dort schauen und haben gemerkt, dass das verkleidete IS-Kämpfer sind mit Sprengstoffgürteln. Also sie sind wirklich am Geschehen, die riskieren jeden Tag ihr Leben. Und vor einer Woche, vor 10 Tagen, haben die Kämpfe wieder angefangen um Raqqa. Das sind 10, 20, 30'000 Leute aus der Stadt rausgeflohen. Mittlerweile sind es fast 200'000 Flüchtlinge, die außerhalb dieser Stadt sich am Verstecken sind. Der Hospitainer, wie wir ihm so schön sagen, der hat den ganzen Monatsvorrat in einem Tag gebraucht. Das sind Kinder, die sterben im Moment. Wir haben aber gleichzeitig offene Türen. Wir haben dort wirklich über Connections ist einer der amerikanischen Ex-Aussenminister ist dort irgendwie vorbeigekommen und hat Medikamente zugesichert. Also es ist schlimm, was passiert, es ist Krieg, was passiert, aber Gott schaut nicht weg. Und er schaut dort und er schaut hier und er ist der, der die Türen auftut. Und es ist dort unsere Arbeit und es kann nicht jeder auf Kobane reisen, es kann nicht jeder auf Syrien reisen. Obwohl wir immer Freiwillige suchen übrigens, einfach noch schnell so, wenn wir schon dabei sind. Wenn du sagst, nicht auf Raqqa, dort würden wir dich auch so nicht einfach mitnehmen. Aber im Nordirak, wer sagt, hey, 1-2 Monate hätte ich zu geben. Wir haben dort Flüchtlingscamp, wo in einem sicheren Gebiet sind, wo wir auch immer Leute suchen, die sagen, hey, ich möchte etwas machen, ich möchte mich einsetzen. Ich weiss, dass ihr selber auch Einsätze habt. Über die ICF Foundation, aber wenn du sagst, wow, ich habe das Gefühl, ich muss das machen, dann bete noch eine Woche drüber und melde dich nachher bei uns. Wenn du ganz sicher bist, dann bitte melde dich über unsere Homepage bei uns oder so. Wir haben im Moment Teams vor Ort, die dort sind, die mit diesen Flüchtlingen verschiedene Programme machen, Schulen, Kurse, was auch immer. Und wenn du sagst, hey, ich habe etwas zu geben, ich möchte helfen, dann gerne. Und für alle, die das nicht das Gefühl haben, das macht gar nichts, weil ihr es schon mal gemerkt, man muss nicht auf Raqqa gehen, um Muslime zu erreichen, sondern sie sind hier. Also, ich weiss nicht, wie es in Schaffhausen ist. Ich bin aus Biel. Ich weiss nicht, ob ihr Biel schon mal gehört, ist nicht eine bedeutende Stadt. Was bedeutend ist, ist die Ausländerzahl in Biel. Ich passe eigentlich optisch voll ins Schema von Biel rein. Wir haben einen unglaublich hohen Ausländeranteil. Und ihr glaubt es nicht, aber unsere Glaubensväter, Mütter haben vor Jahren genau für das gebetet. Für das offene Fenster. Und jetzt kommt Gott und schickt sie zu uns. Und das Einzige, was wir machen, ist, der Islam kommt. Die Muslime kommen, die bärtigen Männer, oder? Wir haben Angst. Das ist das, was bei uns auslöst. Wir haben Angst. Sie überrennen uns. Oh, die Arbeitslosenquote. Oh, geht es noch mit dem Sozialgeld? Hey, Leute, Gott schickt die Leute aus unerreichten Dörfern, Städten zu uns. Wir müssen nicht mal mehr als 5 Kilometer aus unseren Haustüren raus. Und trotzdem merken wir es nicht. Unsere Reaktion ist Angst. Wir haben einen Projektleiter, der ist in Italien. Der geht dort immer an den Bahnhof, schauen, wer Neues ankommt. Und dort ist er ihm begegnet, einem Afghan. Und hat so aus Scherz, hat so, ist im Karfreitag und hat gesagt, hey, wisst ihr eigentlich, wer Jesus umgebracht hat? Und dann sagt er, Jesus, sorry, ich bin nicht so informiert, ich bin gestern angekommen. Und der kommt aus einem Dorf. Also unser Projektleiter, der kennt sich in der Region gut aus und hat gesagt, das ist so, wie wenn Afghanistan heute aufgehen würde, dann würde es noch 5 Jahre dauern, bis irgendjemand in das Dorf gehen. Das ist so das hinterste Dorf. Und der kommt auf Italien am Bahnhof, also auf dem Silbertablett serviert. Das sind Menschen, die sind so enttäuscht von dem, was sie erlebt haben. Das sind Menschen, die von ihren eigenen Glaubensgeschwistern vertrieben wurden. Das sind Menschen ohne Identität, ohne Zuhause. Und wir hätten es. Wir haben die Bibel, wir haben das Mächtigste, wir haben das, was sich alle Muslime danach sehnen, nämlich ein Gott, der auch unser Vater ist. Ein Muslim, der lebt ein Leben lang für einen guten Sklave zu sein. Der Mohammed selber hat gesagt, als man ihn gefragt hat, hat er gesagt, ich hoffe, dass ich ein guter Sklave bin. Das ist so das Höchste, ein guter Sklave können sie. Muslime sprengen sich in die Luft. Sie geben ihre Leben her, für einen guten Sklave zu sein. Jeder von denen würde gerne die Botschaft hören von Gott ist der Vater. Ich glaube, manchmal wissen Muslime besser, was wir haben, als wir. Weil Muslime wissen, dass die Bibel ein gefährliches Buch ist. Es ist nämlich verboten. Warum ist es verboten? Weil es gefährlich ist, weil es Leben verändert, weil es Herzen verändert. Ein Muslim möchte nicht ein verwässertes Christentum haben. Du musst nicht hergehen und sagen, du, eben, und so, und wir, ich bin eben Christ, und aha, okay, ja, nein, klar, wenn du Muslim bist, excuse, gell? Das interessiert einen Muslim nicht. Ein Moslem kommt mit dem Verständnis für Religion, für Glauben. Der ist so erzogen worden. Was ihm fehlt, ist die Liebe, ist die Gnade und ist Jesus Christus, der ans Kreuz gegangen ist. Ein starker Gott, ein starker Glaube, eine starke Bibel. Nichts verwässert. Ein Moslem, der sich zu Jesus bekennt, ist bereit, ins Gefängnis zu gehen, zu leiden, zu sterben für Jesus. Das macht er nicht für ein schwaches Christentum. Das macht er nur, wenn die Message klar ist. Ein Moslem kämpft ein Leben lang, für möglichst irgendwie zu bestehen. Die Botschaft, dass einer zu Kreuz ist und der Preis schon gezahlt hat, das ist mind-blowing. Wir müssen es nicht verwässern. Wir müssen nicht sagen, hey, du könntest im Fall vielleicht und so. Probiert es aus. Geht auf Schaffhausen. Ihr könnt ja jeden Morgen aufstehen. Hey, heute möchte ich einem Afghan begegnen. Heute kann ich einem Afghan von Jesus Christus erzählen. Oder hey, heute ein Eritreer. Oder? Ein Sudanes. Was auch immer. You name it. Also bei uns ist es so, falls ihr hier keine Ausländer habt, ihr seid alle willkommen bei mir zu Biel. Ich habe ein grosses Sofa, ihr dürft gerne crashen und bei uns eine Woche einen Einsatz machen. Aber in dem anderen hat hier auch ein Durchgangszentrum. Die Muslime sind an einem Ort von der völligen Hoffnungslosigkeit. Weder vorne noch hinten. Das ist der Moment, wo sie die Botschaft hören müssen. Und wir wollen gute Botschafter sein für Jesus. Wir wollen nicht verwässern, das Christentum weitergeben. Jesus ist ans Kreuz als Lamm. Er ist einmal ans Kreuz als Lamm. Aber wenn er wiederkommt, kommt er als Löwe. Und wenn er wiederkommt, dann kommt er zum Gewinnen. Niemand möchte gerne auf der Verliererseite sein. Oder? Also ich möchte nicht auf der Verliererseite sein, der vielleicht schon. Aber Auch ein Muslim möchte nicht auf der Verliererseite sein. Aber wenn sie es nicht wissen, können sie sich nicht entscheiden. Also ist genauso unsere Aufgabe in Raqqa, wie es eure Aufgabe ist hier in Schaffhausen. Und Gott schickt sie hierher. Wir müssen nicht einmal mehr unseren Arsch, ich weiß nicht, ob man das darf sagen im ICF, wir müssen nicht mal unseren Arsch irgendwo herbewegen. Sie kommen hierher, Gott schickt sie an unsere Tür. Also wenn wir diesen Moment wirklich nehmen, die Initiativen ergreifen. Und ich verspreche euch, dass kein Moslem, der hier begegnet und ihnen fragt, hey, darf ich für dich beten, wird Nein sagen. Das glaube ich nicht. Probiert es aus, sonst schreibt ihr mir eine E-Mail, dann können wir uns zusammen diskutieren. Probiert es aus. Kein Moslem ist grundsätzlich einfach so dagegen verschlossen. Wir haben IS, Ex-IS-Kämpfer, die jetzt in Kobane mit uns arbeiten, die sich bekehrt haben, zurückgekommen vor die kurdische Armee und haben gesagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben, macht mit mir, was ihr wollt. Ich habe es verdient. Ich habe 18 Menschen umgebracht. Ich habe 50 Menschen umgebracht, was auch immer. Und hat man ins Gefängnis da gedreht, und irgendwann haben sie nicht mehr gewusst, was machen mit diesem Typ. Und haben gesagt, komm, hier haben sie unsere Kille geschossen und gesagt, schaut dir, was ihr mit dem machen wollt. Er ist heute ein gläubiger Christ und ist ein Mitglied von unserer Kille in Kobane. Also wir haben einen Gott, den wir den Vater nennen. Einen Gott, der den Preis gezahlt hat. Wir müssen nicht uns selber in die Luft sprengen, für einen guten Sklave sein. Wir sind schon Kinder, wir sind Söhne und Töchter von Gott. Also wenn wir das weitergeben. Und jetzt ist die Zeit. Nicht morgen, nicht übermorgen, es ist jetzt. Die Tür ist so offen wie noch nie. Es hat Muslime an Orten, wo es noch nie Moslems gegeben hat, wo noch nie eine Bibel herren ist gekommen. Die Türen gehen auf. Und noch besser, sie kommen zu uns. Also nehmen wir die Chance, war für ihnen zu erzählen von dem Gott. Eine Bibel herzustrecken und sagen, hey, lies mal. Es ist eine Botschaft, die sie so nicht kennen. Eine Botschaft, die neu ist, die Leben verändert. Ich würde jetzt gerne noch einen letzten Clip zeigen. Das ist jetzt noch von dem Hospitainer, den ich vorher erzählt habe, bevor ich abschließe. Genau. Wir haben Jesus, der nicht will, dass wir uns in die Luft sprengen. Wir haben Jesus, der uns den Weg geebnet hat, dass wir einen Zugang haben zum Vater und ihn können Vater nennen. Also wenn wir mutig sind und nicht verwässern. Ein Moslem respektiert, wenn man eine starke Meinung hat, die er hat, ja, abgesehen davon. Aber ein Moslem respektiert nicht jemanden, der sich so halb noch schämt oder etwas versteckt oder nicht ganz sicher ist. Und wir müssen das, glaube ich, noch ein bisschen lernen. Wir müssen lernen, stolz sein auf das, was wir haben. Stolz sein auf die Bibel. Freude daran zu haben. Nicht stolz im Sinne von, wir haben etwas Besseres als du. Sondern, hey, schau, was wir haben, das ist auch für dich. Das ist die Haltung. Nicht jemand runter, ich rede nicht von Stolz, von uns ist besser als ihr, überhaupt nicht. Es geht um Respekt und es geht um Liebe. Und es geht darum, jedem Moslem davon zu erzählen, dass er auch die Möglichkeit hat, dem Jesus zu begegnen. Und ich ermutige euch, morgen Morgen steht auf, betet und fragt Gott, wem soll ich heute von dir erzählen? Ist es heute ein Afghan, ein Eritreer? Sucht das nächste Durchgangszentrum. Ich glaube, ihr habt sogar so einen Multikulti-Treff. Also es gibt wirklich jenste Möglichkeiten. Probiert es mal aus und schaut, was es mit euch macht. Und schaut, was es mit den Menschen macht. Und irgendwann werden wir mit Gott am Tisch hocken. Und ich hoffe, dass er uns nehmen kann und sagen, hey, schau, der Mustafa. Oder hey, schau, der, ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Der hockt heute hier, weil du dort warst, weil du mutig warst, weil du das Evangelium genommen hast und weil du bist aus deiner Komfortzone rausgegangen. Vielleicht etwas hast gemacht, was dir unangenehm ist. Lass uns aufstehen, ich würde gerne für uns beten. Oh Jesus, ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz bist. Ich danke dir, dass du den Preis gezahlt. Und ich danke dir, dass du den Weg gegeben hast, dass wir einen Gott haben, wo wir nicht müssen Sklave sein müssen, sondern dürfen Söhne und Töchter sein. Und ich bete wirklich, dass du uns Mut schenkst, Kraft schenkst, Freude schenkst und Liebe schenkst für die Menschen, die du uns an die Türe, zu unserer Türschwelle gebracht hast. Rüst du uns aus und schenkt uns den Mut, das auszuprobieren. Schenkt uns den Mut, deine Botschafter, deine Söhne und Töchter dürfen sein und mutig dürfen diesen Muslimen erzählen, wer du bist. Herr, du die Türen auf und zeig du uns, wo das unser Platz ist, wo das wir unseren Teil, unsere Fische und unsere Brötchen bringen können und dort, wo du die Türen zu Herzen auftust. Herr, wir wollen deine Söhne und Töchter sein und wir wollen stolz sein auf unseren Vater und wir wollen von dir erzählen. Rüst du uns aus und schenk uns Freude an dieser Arbeit.